weiter geht's. Wir haben Sterne gesehen. Hey! Und natürlich vom Stern sehen wir, dass T alles in der Fitting-Gruppe von M zentralisiert, was zu ungeraden Primzahlen gehört. Das heißt, gucken wir uns jetzt an, nur ganz kurz. Da benutzen wir nämlich im Wesentlichen diese D-Gruppenstruktur. M ist eine D-Gruppe. Das heißt, falls da Komponenten rumlaufen, dann können das nur die Typen A7 sein, beziehungsweise PSL2Q. Andererseits kann man sich aber jetzt auch mal angucken, wenn ich S mal eine Komponente betrachte, und dann, oder S mal E von M und das Zentrum rausfaktorisiere, kann ja sein, dass E von M noch ein Zentrum hat, dann kann ich mir angucken auf der einen Seite, was da jetzt für mögliche Komponenten sein können. Ich habe schon gesagt, A7 oder PSL2Q. Und gleichzeitig, was da los ist mit den konjugierten Klassen von M. Und dann sieht man, dass das nicht zusammenpasst. Tatsächlich sagt uns also die Struktur einer D-Gruppe und was für Komponenten möglich sind, dass die einzige Möglichkeit ist, dass es eine Komponente gibt und die sieht aus wie PGL2Q. Und auch das passt wieder mit der Untergruppenstruktur nicht zusammen. Das heißt, es ist wirklich nur so ein Hinschreiben, Möglichkeiten durchgucken und mit der Untergruppenstruktur abgleichen. Daher haben wir T liegt im Zentralisator in M. Damit liegt T in 2 von M. Ja, und der ganze Rest erfolgt dann irgendwie. Insbesondere gibt es immer noch zwei Möglichkeiten, wie O2 von M aussehen kann. Zyklisch und T ist dann im Zentrum von M, das heißt M gleich H. Oder man hat da so eine elementarische Gruppe der Ordnung 4 und T ist nur eine von drei Solutionen, die da vertauscht werden. Das gucken wir uns nicht genauer an, weil wir es für den Moment nicht brauchen. Im nächsten Lemma ist es genauso. Das hat Bender so formuliert, dass es möglichst viele verschiedene Fälle abdeckt, damit er es möglichst oft benutzen kann, ohne jedes Mal ein neues Argument machen zu müssen. Dadurch wird es aber unübersichtlich. Deswegen habe ich mich entschieden, das zwar alles anzuschreiben, aber mich dann im Beweis auf die eine Voraussetzung zu konzentrieren und da die wesentlichen Argumente zu erklären und dann nicht auch noch all diese Fallunterscheidungen zu machen, wenn der Teil der Voraussetzung gilt oder wenn der Teil der Voraussetzung gilt, bla bla bla. Lemma 621. Okay, wenn es noch Fragen gibt zu dem Resultat vorher, dann gerne jetzt, bevor wir uns auf das nächste konzentrieren. Das Thema ist immer noch Infektion. Wir arbeiten mit Kindern für große Fallunterscheidung. Geld, die Voraussetzung immer 16. Dann haben wir Untergruppe L. Die soll nicht in M liegen. T soll nicht in in E von L liegen. Und M soll L implizieren. Wir sehen also, das ist so ein technisches Lemma für eine Situation später, wo M irgendeine Untergruppe L impliziert. Und man kommt auf eine Situation, die aussieht wie in diesem Lemma. Es wird noch ein bisschen spezieller. Die zwei Untergruppen von L seien nicht zyklisch. Das heißt, es sind die Edergruppen der Ordnung mindestens 4. Und es gilt eine der folgenden Bedingungen. Ich unterstreiche dann die, die wir uns im Wesentlichen angucken. Oder mal überlegen, wie mache ich das am besten. Man möchte, dass wir die Zweistruktur haben. Ich schreibe es mal so. In L soll eine Untergruppe von S liegen mit mindestens 8 Potenzen. Das heißt, die zwei Sylow-Untergruppen von L sollen nicht zu klein sein. Also nicht nur nicht zyklisch, sondern auch nicht zu klein. Und jetzt schreibe ich mal dahinter mit oder, dass das Bender noch an anderen technischen Voraussetzungen angibt, was man auch noch betrachten könnte. Die andere Möglichkeit ist, dass S sowieso nur selber ganz klein ist. Und dann ist auch eine dritte Voraussetzung, bei der ich gesucht habe, da muss ich nochmal weiter suchen, an welcher Stelle die eingeht, das habe ich noch nicht gesehen. Oder T soll in O oben 2 von L liegen. Das muss irgendwo später vorkommen. T in O oben 2 von L bedeutet, dass es möglich ist, einen Normalteiler zu finden von L, derart, dass die Faktorgruppe eine Zweigruppe ist und trotzdem T in dem Normalteiler drin liegt. Das ist auch wieder eine Möglichkeit zu sagen, dass die Zweistruktur von L nicht zu klein ist, nicht zu winzig. Hier ist alles klein, die ganze Zweistruktur. Hier sagen wir, die von L ist quasi reichhaltig genug. Und das hier ist auch eine Möglichkeit zu sagen, dass die Zweistruktur reichhaltig genug ist. Das sagt uns ein bisschen was darüber, wie es T in L liegt. Warum T überhaupt nach L reinkommt und so, das sehen wir gleich alles. Und die Aussage ist, etwas über die Kommutatorgruppe L, T. Die liegt nämlich im Pi-Anteil der Fittinggruppe von L. Das ist eine ganz typische Aussage. Der Kommutator, oder anders gesagt, T liegt ja nicht im Zentrum von L, denn sonst wäre L im Zentralisator von T, also in H, also in M. Das ist aber hier ausgeschlossen. Das heißt, das ist nicht 1. Aber es ist irgendwie klein. Es liegt da unten drin in der Fittinggruppe und wir können auch noch kontrollieren, wo. Also welche Primzahlen da jetzt noch vorkommen. Andererseits sagt uns das ganz viel über Dinge, die von T zentralisiert werden. L ist auflösbar. Das heißt, dass nicht nur E von L T nicht enthalten darf, sondern es kommt raus, dass E von L ist einfach nur 1. Und noch was, da werde ich nur kurz was zu sagen. Der Kommutator von S mit U liegt nicht in F von U. Nochmal zur Erinnerung, U war ursprünglich mal O von H. Wir haben dann gesehen, es ist auch O von M. Es kam in den Satz gerade neben beiden raus. Haben wir uns nicht explizit angeguckt. Das ist also eine Gruppe ungerader Ordnung, die T zentralisiert. Und da haben wir jetzt eine Fittinggruppe. Die ganzen Primzahlen, die da rumlaufen, sind ungerade. Und S, U könnte da drin liegen. Warum nicht? Manchmal liegen Kommutatoren irgendwo drin. Und hier ist es halt so, dass es nicht so ist. Und dass wir das später benutzen werden, ist nicht so. Hat auch wieder was mit Primzahlen zu tun. F von U, also F von O von M, ist eine Untergruppe von F von M. Die einzigen Primzahlen, die da vorkommen können, sind Primzahlen aus Pi. Das Einzige, was wir noch an Unterschied haben, ist die Primzahl 2. Die Primzahl 2 sieht man dort nicht. Die kommt aber über das T auch rein. Wir wissen jetzt, dass 2 in Pi ist. Das wussten wir vorher nicht. so ist der Zusammenhang. Na gut, hier werde ich der Herz kürzen. Zunächst mal die TNO2 von N, das haben wir gerade in 620 gezeigt. F-Stern von N ist keine P-Gruppe. Und wir haben M infiziert L. Dann können wir also Lemma 617a benutzen. Fp von L liegt in M. Achso, und warum liegt A? Das soll, dann soll ich antworten. Warum liegt T eigentlich in L? Na, wir haben ja Infektion. M infiziert L. Das heißt, irgendwas gibt es in der Fittinggruppe von M, wo, so dass der Normalisator in L liegt. Aber die Involution T liegt im Zentrum von F von M. Warum? Na, weil entweder T sogar im Zentrum von ganz M liegt, oder aber, weil das um 2 von M so klein ist, Elementarbeschleunigung von 4, und T ist eine der Evolutionen da, und das heißt, T zentralisiert O2 von M und auch die ganzen anderen OPs, genauso haben wir es ja gerade gezeigt, wir haben ja gerade uns klar gemacht, dass T im Zentrum von F von M liegt. Das heißt, was auch immer von M infiziert wird, muss immer unser T enthalten. Das haben wir gerade nebenbei mit rausgekriegt. Hier liegt auf jeden Fall ein L. Weiterhin, ja, was noch? Lemma 617a, FP von L liegt in M. Was möchte ich noch? T liegt in einer 2-Süder-Untergruppe von L, ja, okay. Wir können ja, genau, wenn wir sowieso hiervon ausgehen, dann haben wir jetzt also T in S geschnitten L und können ab jetzt die ganze Zeit 2-Süder-Untergruppen von L betrachten, die S geschnitten L enthalten. Das ist kein Problem. Das heißt, zwei im Hinterkopf, sobald wir uns eine 2-Süder-Untergruppe hernehmen, dann berücksichtigen wir das. T in S geschnitten L. Und wie liegt das T da? Das können wir uns auch noch angucken. S geschnitten L hat mindestens Ordnung 8 und ist eine Jedergruppe. Weiß ich das? Nee, es könnte zyklisch sein. Denn die Zersiedlungsuntergruppen von L sind zwar nicht zyklisch, aber das, was die zu einer Jedergruppe macht, das könnte jetzt noch das größer machen. S geschnitten L muss ja keine 2-Süder-Untergruppe von L sein. Aber was auch immer das ist, das T liegt da im Zentrum. Das heißt, entweder sehen wir da jetzt schon eine volle Diädergruppe und T ist halt zentral, oder aber es ist halt eine zyklische Gruppe, also eine Untergruppe von S0, wenn man so will, oder das T ja auch im Zentrum liegt. Das heißt, T liegt hier auf jeden Fall im Zentrum. Das kommt alles gleich nochmal wieder, wenn wir uns zwei Süder-Untergruppen angucken. Wir wollen ausnutzen, dass T nicht im E von L liegt. Wir wollen nämlich jetzt versuchen herauszukriegen, was für Komponenten L überhaupt haben kann. Zwischenziel E von L ist 1. Und der Trick ist jetzt der, immer wenn ich eine Komponente habe, dann hat die keine zyklischen 2-Süder-Untergruppen wegen unserer Komponentsätze. Das heißt, 2-Süder-Untergruppen haben mindestens Ordnung 4. Das heißt, wir kriegen hier Subnormalteiler mit durch 4 teilbarer Ordnung. Wir gucken uns jetzt Normalteiler mit durch 4 teilbarer Ordnung an und versuchen zu verstehen, was T mit denen zu tun hat. Und die Motivation sind die Komponenten. Sei L ein Normalteiler von L. Hier soll ein Teiler sein der Ordnung von N und T soll nicht drin liegen. Und jetzt gucken wir, was wir dann wissen. Naja, T normalisiert N, ist ja ein Normalteiler. T normalisiert also eine 2-Süder-Untergruppe davon. Und dann können wir ja mal einhernehmen, wie T in Wahrheit ist. Möchte ich das dann irgendwie geschickt machen? Ja, so ein bisschen. Das heißt, sei T nicht in N, T normalisiert N, normalisiert also eine Hilbert-Untergruppe, nennen wir sie mal T von N. Naja, und eine Zwei-Sylow-Untergruppe von ganz L, geschnitten mit N, ergibt eine Zwei-Sylow-Untergruppe von N. Das ist was Besonderes bei Normalteilern. Wir können T also so wählen, dass es normal ist in einer Zwei-Sylow-Untergruppe, oder wir wissen, dass T normal ist in einer Zwei-Sylow-Untergruppe von L. Und die können wir uns dann so hernehmen, dass sie S geschnitten L enthält. Das heißt, das ganze Zeug können wir als zusammen in einer Zwei-Sylow-Untergruppe von L liegend hernehmen. Wir wählen einfach mal T, das Erzeugnis von T und S geschnitten L zusammen in einer Zwei-Sylow-Untergruppe, die bestimmt einen Namen findet, oder? Ich denke mal einen aus, für den Fall, dass ich brauche. Wir wählen das in einer Zwei-Sylow-Untergruppe Q von L. Wie groß ist das? Na, wir wissen es nicht so genau. T könnte ja theoretisch da auf dem drin liegen. Aber es hat mindestens Ordnung 8. Und Q ist nicht zyklisch. Q ist eine Lie-Gruppe. Der Ordnung mindestens 8. Q ist Lie-Gruppe. Ordnung mindestens 8. Und jetzt sehen wir, dass das irgendwie nicht geht. Wenn man sich mal anschaut, wie das jetzt alles in diese Lie-Gruppe reinpassen soll. Da haben wir auf der einen Seite dieses S geschnitten L, was mindestens Ordnung 8 hat und wo T im Zentrum liegt. Dann haben wir auch noch dieses T, das eine Zwei-Sylow-Untergruppe von L ist und auch nochmal Ordnung mindestens 4 hat. Und das passt alles nur dann zusammen, wenn das kleine T schon in dem großen T drin ist. Ansonsten passt das alles nicht zusammen in eine Lie-Gruppe. Das geht nur, wenn die zentrale Involution hier schon in T liegt. Da habe ich jetzt auch nochmal berücksichtigt, dass T ein Normalteil von Q ist. Das geht nur, wenn T in T ist. Widerspruch. Ich habe unter anderem benutzt, dass T ein Normalteil von Q ist. Und wenn man sich jetzt einfach nochmal die Lie-Gruppen anguckt und was die für Normalteile haben und so weiter, dann sieht man, dass das nicht passt. Widerspruch, wenn T in T liegt, dann liegt T auf dem N, aber das war nicht so hergenommen. Das heißt, was haben wir da jetzt? Wir haben jetzt, wenn wir einen Normalteiler haben von L mit durch 4 teilbarer Ordnung, dann geht das nur, wenn T da schon drin liegt. Dann kann aber das Produkt aller Komponenten keine durch 4 teilbare Ordnung haben, denn, naja, T liegt ja nicht drin. Aber andererseits haben wir uns vorhin klar gemacht, dass sogar jede einzelne Komponente eine durch 4 teilbare Ordnung haben muss. Na, das ist jetzt irgendwie alles schlecht. Da Komponenten von L durch 4 teilbare Ordnung haben, folgt, dass es keine gibt. Weiter geht's. Jetzt möchte ich den ersten Teil hinschreiben. FP-L-Entfernung. Erstmal möchte ich nur zeigen, dass L, T das zentralisiert. Nicht unbedingt, dass es drin liegt, das kommt dann erst. Okay, fangen wir mal da an. Wir haben dann eine Voraussetzung stehen, M modifiziert L. Das heißt, F' von L geschnitten M ist 1. Das war Lemma 6.17b. Mit der Voraussetzung und Lemma. Was macht T mit FP' von N? Wenn T da irgendwas zentralisieren würde, dann läge das ja gleichzeitig in F' von L und im Zentralsatz von T, der liegt aber in M. Aber an diesem Schnitt liegt ja nichts außer 1. Das heißt, in der Wirkung von T auf F' von L darf nichts fixiert werden. Und wie geht das? Na, wenn eine Evolution auf einer Gruppe umgerader Ordnung so wirkt und gar nichts fixiert, dann geht das nur, wenn die ganze Gruppe invertiert wird, jedes einzelne Element. Das heißt, T invertiert F' von L. So, jetzt gucken wir uns mal diese Kommutatorgruppe an. Wie sieht denn so ein Element aus? Das ist doch so ein Freundchen nach dem Motto A, T, A kommt aus L. Das ist ein Schmierzettel, das kommt gleich wieder weg. Wie sieht so ein Kommutator aus? Na, den kann ich doch schreiben als T A mal T. T invertiert F' von L. Das ist ein Normalteiler von L, das heißt, jedes Konjugierte von T muss den jetzt auch invertieren. Das heißt, das invertiert den auch, das Produkt muss man zentralisieren. Das heißt, jeder dieser Kommutatoren zentralisiert F' von L und damit tut das auch die ganze Gruppe. Und das ist auch wieder so ein Standardtrick, wie man dann mit Kommutatoren umrechnen kann. Von L, zentralisiert wird. Dann sind wir schon mal ein Schrittchen weiter. Und jetzt kommen hier zwei Fälle. Je nachdem, was mit O2 von L los ist. Guck mal, ob ich das ein bisschen passen kann. Erster Fall. Gleich 1. Naja, dann haben wir jetzt also welche Infos? Wir haben E von L ist 1. Das heißt, F' von L ist das gleiche wie F von L. Und wenn O2 von L gleich 1 ist, dann hat das ungerade Ordnung und T operiert da jetzt teilerfremd drauf. Na, dann haben wir also teilerfremde Operationen auf einer nilpotenten Gruppe, bla bla bla. Dann sieht man, dass L, T in Wirklichkeit in F von L liegt. Und dann sind wir fertig, dann liegt man auf die Strich von L. Stern von L. Ich schreibe noch den Kommutator mit dem C von FP von L, T liegt, naja, einerseits liegt das in FP von L, weil ja T in L liegt und das normalisiert. Aber andererseits liegt wegen der Infektion FP von L in M. Und T liegt in O2 von M, das heißt, der Kommutator liegt auch in O2 von M. Aber da F von L eine Gruppe ungerader Ordnung ist und das eine Zweigruppe ist, ist der Schnitt jetzt 1. Und das heißt, das ist nämlich genau der Witz, sowas sagt man ganz oft. Man kann die Fitting-Gruppe oft in zwei Teile aufteilen. Der eine Teil wird von einer Evolution invertiert und der andere Teil wird von der gleichen Evolution zentralisiert. Und dann wird das ganze Ding von dem Kommutator zentralisiert. Der eine Teil mit dem Argument mit den Kommutatoren und der andere Teil einfach so. Dass man dann in FP' von L landet, liegt daran, dass der Pi-Anteil von T zentralisiert wird. Das heißt, in dem Moment, wo man den Kommutator bildet, bleibt da nichts mehr übrig, wo die Ordnung durch Primzahlen aus Pi teilbar ist. Und im zweiten Fall. Da gucken wir uns wieder die Zwei-Struktur an und da, das ist zum Beispiel so ein Fall, wo man jetzt wirklich so ein bisschen gucken müsste bei jeder der einzelnen Voraussetzungen. Ich nehme jetzt nur eine an. O2 von L liegt in jeder 2-Süderhof-Untergruppe. Da kann ich also mit T zusammen in so eine 2-Süderhof-Untergruppe stecken, so wie hier zum Beispiel dieses Q, was ich schon mal hergenommen habe. Da kann ich dann einfach sagen, okay, da soll jetzt S geschnitten L drin liegen und O2 von L. Weiß ich, wie das was groß ist. Q ist eine Diägergruppe der Ordnung mindestens 8. Dieser Teil hat auch Ordnung mindestens 8. Und was kann ich dann machen? Das ist dann wieder so eine ähnliche Argumentation wie vorhin. O2 von L ist ja nicht nur da drin, sondern normal da drin. Und hier liegt T drin. Und das Argument hatten wir vorhin, dass das dann nur dann funktioniert, wenn T in O2 von L liegt. Oben bei N schreibe ich mal, beziehungsweise T folgt, wenn man T in diesem Normalteil hat, in dem Fall O2 von L drin liegt. Aber wenn T in O2 von L ist, es liegt ja dann im Zentrum davon. Ist das so? Kurz nachdenken. Ich denke, dafür müsste ich die Süderhof-Gruppe noch geschickter wählen. Aber auf jeden Fall liegt es in O2 von L, zentralisiert also alles, was hier ungerade Ordnung hat. Und ich glaube, dann habe ich wieder sofort das. Ich muss kurz überlegen. So, ja klar, wieder wegen der Strukturen. Wenn T nicht im Zentrum von O2 von L wäre, also das sagt, wenn T im Zentrum von O2 von L liegt, dann liegt es im Zentrum der ganzen Fitting-Gruppe, also im Zentrum von der Sterne. Wie kann das schief gehen? Na, das kann doch nur dann schief gehen, wenn das T hier in Q so liegt, dass es außerhalb des großen zyklischen Normalteilers ist. Aber das geht doch gar nicht, das ist doch ein S geschnitten L, das ist doch schon innerhalb von so einem großen zyklischen Normalteiler. Das hat ja mindestens Ordnung 8. Das heißt, T liegt in Q innerhalb einer zyklischen Untergruppe der Ordnung 4. Das geht nicht, wenn es außen liegt, außen und invertiert. Das heißt, T muss im Zentrum von Q sein. Sogar T im Zentrum von O2 von L. Und da ist T im Zentrum von L. Naja, dann, genau wie vorhin, wenn T das zentralisiert, dann zentralisiert der Kommutator L, T das auch, liegt also da drin und liegt dann neben dem, was wir vorher schon gesehen haben, in FB-Strich. So erhalten wir T wieder F'. So, das ist immer sehr ähnliche Tricks und ich habe jetzt nicht erklärt, wie man das macht bei diesen anderen Voraussetzungen, da muss man dann immer noch mal ein bisschen anders auf die Zwei-Struktur gucken. Als nächstes gucken wir, warum L auflösbar ist. Naja, gut, das ist wieder die D-Gruppenstruktur. L ist eine echte Untergruppe und damit ist L eine D-Gruppe und dann kann man ja gucken, was kann da an nicht auflösbarem Zeug so rumlaufen. A7, P6. Und dann gucken wir, wie wir das mit der 2-Struktur zusammenkriegen. Und mit dem, was wir schon wissen. Isomorphie-Typ 7 oder P6 der Q Und T muss dann drin liegen, weil T eine komplette 2-Sylon-Untergruppe davon zentralisiert. Oh, und das ist ein T. OBDA. T. Also das Bild von T in der Faktorgruppe. Vielleicht mache ich das mal so. Ich nenne mal LPR diese Faktorgruppe. Und diese enthielte, wenn es sie denn gäbe, das Bild von T. So, und jetzt passiert hier, ja, was passiert da? L, T liegt in FP' von L. Das Ganze können wir in die Faktorgruppe schieben und bekommen dann L quer, T quer ist nilpotent und eine P'-Gruppe. Aber gleichzeitig haben wir hier diese Komponente und die ist perfekt und enthält T quer. Das heißt, die Komponente kommutiert mit T quer ist die Komponente selber. Das ist nicht nilpotent. Das passt einfach nicht. Vielleicht soll ich da auch einen Namen geben. Eine Komponente E quer, der Gestalt A7P6Q, diese enthält dann diese enthielte wegen des Isomorphietyps T quer. Aber T quer gleich E quer, T quer enthalten in L quer, T quer müsste jetzt nilpotent sein. Und das ist Quatsch. Geht nicht. Gleichzeitig A7 und nilpotent ist ganz schlecht. Gut, so haben wir also jetzt diese, wir haben jetzt diese nicht auflösbaren Faktoren ausgeschlossen, die da in den Gruppen vorkommen können, also ist L auflösbar. Und für die letzte Aussage erkläre ich nur die Idee, das ist nämlich wieder so ein Konjugationsargument, so ähnlich wie vorhin, dass man also wieder damit spielt, dass man Konjugierte von T hat und dass man da dann wieder Untergruppen hat, die konjugiert sind zu H bzw. M und so weiter. Und dann hat man eine Kontrolle über die Primzahlen, das möchte ich nicht alles hinschreiben. Wäre S, Q enthalten in S und U. So könnten wir, jetzt muss ich kurz gucken, was ich da als Idee am besten hinschreibe, damit man so ein bisschen die Idee versteht. Dann können wir den Teil der Information argumentieren. Und zwar ist die Idee dann so, die zwei Sylow-Untergruppen von L sind ja nicht zyklisch. Das heißt, man findet T in einer elementarischen Untergruppe der Ordnung 4. Das sieht irgendwie so aus. T und noch eine Involution T'. L. Elementararisch Ordnung 4. Dass diese Gruppe erzeugt wird von den Zentralisatoren, einmal von T, einmal von T', einmal von T mal T'. Diese ganzen Involutionen sind zu T konjugiert, das heißt, man hat dann da wieder Informationen über die Zentralisatoren und so weiter. Und dann bekommt man sowas wie, wenn das da drin wäre, dann könnten wir diese Gruppe hier sogar innerhalb von S geschnitten L wählen. Ich habe mir sowas hingeschrieben wie T'U. Das heißt, ich möchte so eine Situation in S oder in einer zu S konjugierten Gruppe finden und möchte dann das benutzen. Das heißt, ich habe eine andere Involution und der Kommutator mit U liegt da drin und gleichzeitig passt es aber nicht dazu, dass da eine P'-Gruppe rauskommt, wenn man in L guckt. Da soll irgendwie der Widerspruch herkommen. Ich schreibe mal T' von U, das ist gleichzeitig eine P-Gruppe. Und eine Schrittgruppe, man kann es aber so machen, dass T'U nicht zentralisiert wird. das wird dann wiederholt. Das ist, ja, wenn ich als anfange, das hier alles genau aufzupinseln, dann dauert es nochmal eine halbe Stunde, das möchte ich nicht machen. Nochmal die Idee ist, wir haben es vorhin so ähnlich gesehen, die elementarische Gruppierung von 4 operiert auf einer Gruppe ungerader Ordnung. Das ist hier der Fall und dann spielt man gegeneinander aus, dass diese Involutionen einerseits konjugiert sind und man andererseits aber hier schon Kontrolle hat, wo man mit diesen Kommutatoren landet. Und dann setzt halt einer die Strichgruppe und einer die Pi-Gruppe. So ungefähr. Nur als Skizze. Das wird dann zu einem Widerspruch führen zu dieser Annahme. Und das war alles, was ich da an dieser Stelle zum Beweis sagen wollte. Wie gesagt, wenn S nur Ordnung 4 hat oder wenn T in O oben 2 von L liegt, dann sind einige Argumente ein kleines bisschen anders, aber das merkt man nur punktuell. Die wesentliche Idee im Beweis ist die ganze Zeit die gleiche. Mal gucken. Ja, ich schreibe das nächste Lemma nur an, damit wir sehen, warum wir das jetzt gerade gemacht haben. Denn da wird es dann sofort angewandt, dann können wir nächstes Mal sofort hier einsteigen. Das ist das letzte Hilfsresultat vor der Fallunterscheidung, die dann den Rest der Arbeit strukturiert. Da gelten die Voraussetzungen von vorne, Satz 16. Und jetzt kommen wir wieder zu den Elementen aus U, die von einer Involution invertiert werden. S aus S ohne S0. Das haben wir schon ein paar Mal uns angeschaut, das greifen wir auf. Für alle S aus S ohne S0 sei die von S invertierte oder die Menge der von S invertierten Elemente von U, diese Notation kam in einem Lemma vor, die sei eine Untergruppe von U und dann insbesondere ein Normalteiler von U. Das ist sowieso eine invariante Untergruppe unter Konjugation. So. Dann werden wir sehen, S0, U ist gleich 1. Das heißt, wir bekommen auf einmal noch mehr Informationen über die Struktur von M. Und weiter. Falls S in einer Untergruppe L von G liegt, das ist eine echte Untergruppe, die von M infiziert wird, nicht in M liegt, insbesondere ungleich M, dann liegt T in G von L. Und wenn wir das vergleichen, wir können es leider nicht mit dem Satz vergleichen, der steht nicht mehr da. Im Satz vorher, da hatten wir ja sowas mit T liegt nicht in E von L. Das heißt, wenn man annimmt, dass das nicht stimmt, dann kann man versuchen, in die Situation von dem Resultat vorher zu kommen, das zu benutzen. Das wird die Idee sein. Beweis nächstes Mal. Was für Fragen gibt's? Gerade keine. Okay, es ist dann beim nächsten Mal im Vergleich zu heute ein bisschen einfacher, weil wir heute einen extrem schwierigen technischen Teil aus dem Weg geräumt haben. Danke fürs Zuhören. Thank you.